Juni haben wir alle gestaunt und uns gewundert. Fußball-Europameisterschaft und in London sitzen 60.000 Menschen dicht an dicht im Stadion. Und auf den Straßen drumherum war auch nicht viel mit Maske und Abstand. Zu der Zeit waren die Infektionszahlen im Land ja schon wieder recht hoch und die Delta-Variante verbreitet. Kurz nach der EM hat Großbritannien dann auch die meisten Corona-Einschränkungen aufgehoben. Abends feiern und in den Pub, alles wieder möglich. Hintergrund die Impfquote und die Tatsache, dass jeder, der wollte, sich impfen lassen konnte. Zurzeit gibt es im Vereinigten Königreich im Schnitt 35.000 neu gemeldete Fälle am Tag. Die 7-Tage-Inzidenz liegt knapp unter 400. Zum Vergleich bei uns gerade heute 15.400 neu gemeldete Fälle und die Inzidenz bei 83,5. Christoph Prössl ist unser Korrespondent in London. Mit ihm spreche ich heute in unserer Reihe Corona weltweit. Hallo, Herr Prössl.
Ja, guten Tag, hallo.
Die 7-Tage-Inzidenz ist ziemlich hoch. Wie ist denn die Stimmung bei Ihnen, was das angeht?
Ich würde sagen, die ist gemischt. Also es gibt schon viele Personen, die noch sehr darauf achten, was sie in der Freizeit tun, wo sie eine Maske tragen sollen. Man macht sich Gedanken darüber, wo man abends eine Einladung annimmt, ob man ins Pub geht, ob dort ein Fenster geöffnet ist, ja, nein. Aber viele genießen natürlich auch die Freiheit, die da ist, die jetzt nicht mit einem Schlag kam am 19.07., als Boris Johnson gesagt hat, so, jetzt dürfen wir wieder alles machen, sondern es ist schon so, dass danach auch viele Unternehmen beispielsweise weiterhin angeordnet haben, dass in Restaurants eine Maske zu tragen ist, wenn man auf die Toilette geht oder dass man in Verkaufsräumen beispielsweise dann doch auch noch eine Maske tragen muss. Das hatte am Anfang auch gerade damit zu tun, dass die Angst, dass man dann in Quarantäne gehen muss, wenn es dort einen Fall gibt, so groß war und dass dann eben Ausfälle dadurch entstehen könnten, dass man sich schon sehr vorsichtig verhalten hat. Also es ist so ein gemischtes Verhältnis, was man hier gerade erkennt. Viel Beachtung, aber auch ein bisschen genießen, dass es in der Tat jetzt noch im Sommer Erleichterungen gibt.
Wie entwickelt sich denn die Lage aber seit die meisten Vorgaben entfallen sind? Konnte man da so richtig beobachten, dass dann auch die Zahlen so explodiert sind? Das hatte man ja befürchtet.
Absolut, das hat man gesehen, das kann man in der Statistik ablesen und insofern ist da eine gewisse Gelassenheit bei den Briten und vor allem bei der Regierung natürlich zu erkennen, dass die Zahlen jetzt nach oben gehen, dass die Inzidenzzahlen auch nach oben gehen und dass man ja teilweise Kreise, Verwaltungsbezirke hat, in denen die Inzidenz knapp unter 1000 ist. Das heißt, das ist schon beachtlich von den Werten her. Für uns mit deutschen Augen ist das sehr viel, ist das sehr hoch. Aber was eben auch erkennbar ist und das muss man immer wieder betonen, ist, dass im Krankenhaus derzeit 7.900 Personen wegen Corona behandelt werden. Das sind Zahlen, die sind deutlich geringer als das, was wir in der zweiten Welle erlebt haben. Wir befinden uns ja hier in Großbritannien so ein bisschen in einer anderen Rechnung. Das ist gerade die dritte Welle, die das Land erlebt. Und in der zweiten Welle, die ja wirklich schlimm war, waren die Zahlen deutlich höher. Das heißt, man merkt schon, die hohe Impfquote hat Auswirkungen. Die Verbindung zwischen Erkrankung und Krankenhauseinweisung, die ist deutlich geschwächt. Es sind deutlich weniger Menschen im Krankenhaus. Da wird auch jetzt sehr stark drauf geguckt, wenn Politik gemacht wird.
Großbritannien hat ja sehr früh mit dem Impfen angefangen. Man war ja auch ziemlich stolz, einen der ersten Impfstoffe zu haben, AstraZeneca. Wie läuft es denn aber inzwischen mit dem Impfen und der Impfbereitschaft? Wir haben so in Gesprächen auch mit anderen Korrespondenten gehört. Oft hängt jetzt ja die Impfquote so bei knapp über 60%. Wie läuft es da jetzt im Vereinigten Königreich?
Ja, da sieht die Impfquote schon nicht schlecht aus. Also ich habe hier gerade geöffnet die aktuellen Daten nochmal und hier gibt es zum Beispiel von der Behörde Public Health England eine Übersicht und da sieht man, dass also Personen über 16 Jahre, das ist jetzt die Zählung, weil für die wird die Impfung empfohlen, dass da 80,3% bereits ihre zweite Dosis bekommen haben, 88,91% die erste Dosis. Und es gibt aber in der Tat das Problem der 12- bis 15-Jährigen, da läuft die Debatte. Gerade sollen die geimpft werden, ja oder nein? Man erwartet eine Entscheidung in den nächsten Tagen. Und das andere ist, dass die ab 16-Jährigen erst die Empfehlung bekommen haben vor ein paar Wochen. Das heißt, da ist die Impfquote noch bei weitem nicht so hoch. Also 16- und 17-Jährige. Dort ist die Impfquote so bei 50%. Und dann gibt es schon noch so Ausnahmefälle, wie beispielsweise Mitarbeiter des NHS, des Gesundheitsdienstes. Da gibt es ja insgesamt 1,2 Millionen Beschäftigte. Und das ist schon bemerkenswert, 8% sind ungeimpft. Und da gibt es jetzt die Debatte, soll man das verpflichtend einführen oder soll man die einfach nur aus den Positionen herausnehmen, wo sie in Kontakt sind mit Patienten?
Also dann ist in Großbritannien tatsächlich so, dass ab 12 die Impfung tatsächlich bisher nicht empfohlen wurde. Habe ich Sie gerade richtig verstanden? Aber das hat ja dann sicherlich zum Beispiel auch Auswirkungen jetzt auf den Schulbetrieb in Großbritannien, oder?
Absolut. Und in dem Zusammenhang wird das auch diskutiert. Wenn man jetzt den Schüler alleine betrachtet, so sind die Argumentationen, die ich hier in der Presse gelesen habe, dann kommt man eben zu dem Schluss, ja, das hilft dem einzelnen Schüler und nicht unbedingt, weil gerade junge Menschen ja mit der Infektion sehr gut zurechtkommen, es ja auch Risiken gibt und diese Abwägung dann eben gemacht werden muss. Und dann gibt es aber die andere Argumentationslinie, die bedeutet, gerade die Schulen sind der Ort, wo die Infektion weitergegeben wird, in andere Familien getragen wird. Und gerade das führt dazu, dass dann wiederum über weitere Verbindungen auch ältere und auch kranke Personen möglicherweise sich anstecken. Das heißt, ist das also gesellschaftlich notwendig, dass man die 12- bis 15-Jährigen impft? Diese Debatte wird gerade geführt. Und das ist ja ein interessanter Aspekt, weil es da eben diese Positionen gegeneinander abzuwägen gilt.
In Deutschland heißt jetzt immer wieder, die Schulen sollen auf jeden Fall geöffnet bleiben und die Kitas, und man will das irgendwie schaffen. Wie ist das in Großbritannien und wie ist da die Stimmung, was dieses Thema Schule und Corona angeht?
Genauso. Also es gab ein riesiges Defizit nach diesem zweiten Lockdown bei vielen Schülerinnen und Schülern. Da ist einfach festgestellt worden, die können viele Inhaltsstoffe gar nicht mehr aufholen, die können viele Lerninhalte gar nicht mehr aufholen. Da kommt auch noch ein sozialer Aspekt dazu, dass gerade beispielsweise bei vielen Schülerinnen und Schülern, die aus eher schwierigen Verhältnissen kommen, die Schulspeisung wegfällt, insgesamt die Betreuung wegfällt. Und das sind Sachen, die in dieser Debatte hier in England auch eine große Rolle spielen. Auf der anderen Seite sind die Regeln für die Schülerinnen und Schüler nochmal deutlich gelockert worden. Die müssen jetzt keine Maske mehr tragen. In Einzelfällen darf der Schulleiter empfehlen, wenn es da eine Notwendigkeit gibt, dass Maske getragen werden muss. Auch dieses Einwegesystem, was es bislang gab, ist aufgehoben. Und auch die Isolation, wenn man nun positiv ist, die soll nur noch für die einzelnen Schülerinnen und Schüler sein, die auch wirklich positiv getestet worden sind. Das heißt, wenn mein Freund, meine Freundin positiv getestet worden ist, muss ich erstmal nicht zu Hause bleiben, sondern kann weiterhin zur Schule gehen. Das heißt, da lässt man schon auch die Chance, das Risiko zu, dass es vermehrt zu Infektionen kommt. Alles vor dem Hintergrund, dass man davon ausgeht, dass das mit den Krankenhauseinweisungen deswegen eben nicht massiv ansteigen wird, weil eben schon insgesamt in der Gesellschaft so viele geimpft sind.
Ich möchte noch mal einmal kurz aufs Impfen zurückkommen. Bei uns war ja der Impfstoff von AstraZeneca ein Ladenhüter, so kann man es ja fast sagen. Wie kam das eigentlich bei den Briten an, dass der Impfstoff bei uns so unbelebt war?
Große Verärgerung, große Verwirrung, aber jetzt auch nicht übermäßig in der Berichterstattung. Man hat sich darüber ein bisschen echauffiert, man hat sich darüber ein bisschen lustig gemacht. Es wurde insgesamt allerdings auch so ein bisschen mit einer EU-Debatte in den Zusammenhang gebracht, dass gerade ja da auch ein Wettbewerb der Systeme in Anführungszeichen war und dass es eben ein Beleidigtsein auf europäischer und auch auf deutscher Seite war, dass man dann gesagt hat, nachdem Großbritannien so unglaublich schnell ausrollen konnte, wir wollen jetzt dann doch keinen AstraZeneca und dass man gesagt hat, man bleibt jetzt bei BioNTech. Das hat man so ein bisschen als Retourkutsche auch interpretiert. Aber insgesamt hat das nicht so eine riesige Rolle gespielt. Die Engländer genügen sich sehr oft selbst und gucken auf die Impfquote, haben den Eindruck, ach, das läuft ja alles ganz gut. Boris Johnson betont das immer wieder. Es läuft ja auch verhältnismäßig gut. Und das genügt dann, um die politische Debatte weiter zu beflügeln.
Christoph Prössl ist unser Korrespondent in London. Ich habe mit ihm in unserer Reihe Corona weltweit gesprochen, wie die Menschen mit der Corona-Pandemie umgehen und wie der Alltag dort läuft. Vielen Dank für Ihre Einschätzungen und Infos, Herr Prössl.
Sehr gerne.
Warum in Israel gerade die WhatsApp-Gruppen wegen Corona heiß laufen und wie die Menschen in Schweden, Italien oder Spanien die Pandemie erlebt haben, die Gespräche mit unseren Korrespondentinnen und Korrespondenten finden Sie bei uns im Netz auf swr2.de und in unserem Podcast SWR2 Impuls.